Ich weiß nicht, ob sich manche erinnern, die da waren, vor einem Jahr habe ich mal eine Veranstaltung über Libyen gemacht und da waren Vertreter, Anhänger des libyschen Aufstandes da. Die haben damals uns auch erzählt, dass in Libyen wäre ein Aufstand im Sinne von Demokratie und es würde alles dann ein blühendes Staatswesen werden. Und es wäre, die Gewalt wäre notwendig, um das brutale Gaddafi-Regime zu beseitigen. Wäre interessant, wenn man mit denen wieder mal jetzt diskutieren könnte. Ne? Der Sieg begann mit einem Lynchmord an Gaddafi, der wurde gepfählt im Sinne von Humanität und Menschenrechten. Die Milizen sind bis jetzt nicht entwaffnet. Das Dasein ist absolut unsicher. Die Wahlen, die stattgefunden haben, haben zu einer Macht geführt, die von den meisten regionalen Landesteilen gar nicht anerkannt ist. Es wird nach wie vor gekämpft. Aber interessanterweise ist es mittlerweile auch kein Thema mehr. Ne? Und es ist auch deswegen kein Thema mehr, weil damals ist auch vom Westen der Beschluss gefallen, Gaddafi muss weg. Und der Erfolg stellt sich ja insofern ein, der Gaddafi ist weg. Was an Libyen interessiert, das Öl, das fließt mittlerweile wieder genauso in gleichen Mengen wie vorher. Dass es die Bevölkerung schlecht geht, das ist ja völlig scheißegal an der Stelle. Die muss ja nur dafür sorgen, dass dem Ölabtransport keine Hindernisse in den Weg gestellt werden. Aber das Land ist erst einmal so kaputt, dass die außenpolitischen Eigenmächtigkeiten des Gaddafi jetzt undenkbar sind. Das Land hat zu tun, zu überleben. Insofern erklärt sich auch, warum die Sponsoren des Aufstands in Syrien möglichen Folgen dieses Aufstands erst einmal sehr gelassen ins Auge blicken. Wenn Assad weg ist, also dieser Stein des Anstoßes weg ist, und das Land von mir aus zerfällt in rivalisierende Fraktionen der sunnitischen Glaubensrichtung, dann ist das Land zumindest so massiv und nachhaltig zerstört, dass es als Bedrohung von Israel ausfällt, dass es als möglicher Unterstützer des Irans ausfällt, dass irgendwelche unbotmäßigen Handlungen bezüglich der amerikanischen Aufsichtsordnung in der Region keine Rolle mehr spielen. Das erklärt übrigens auch, warum Israel allen wohlmeinenden Ratschlägen, es wäre auch riskant, wenn an dieser empfindlichen Grenze zum Golan so unsichere Verhältnisse eintreten, warum die da wirklich gar nicht darauf reagieren. Weil für die ist doch eins klar, die Golanhöhen sind auf die nächsten 20 Jahre, die Annexion der Golanhöhen wird für die nächsten 20 Jahre kein Problem mehr darstellen. Was immer in diesem Syrien auch rauskommt, die können da keine Machtfrage mehr aufmachen. Es ist übrigens auch garantiert kein Zufall, dass die israelische Offensive im Gazastreifen jetzt stattfindet, wo die Welt noch auf Syrien geschaut hat. Wo, klar, das einzige Problem, die Israel macht an sich genau das Gleiche wie Amerika in Syrien, aber das haben sie schon ewig gemacht. Die haben einfach erklärt, wir akzeptieren keine Herrschaft, die nicht von uns akzeptiert ist in den besetzten Gebieten. Wir erklären Hamas zu Terroristen. Es ist kaum mehr erinnerlich übrigens, dass die Herrschaft von Hamas das Ergebnis der ersten und einzigen freien Wahlen in den besetzten Gebieten gewesen ist. Da haben die mit ziemlicher Mehrheit gegen Fatah gewonnen. Und als sich Fatah weigerte, die Macht abzugeben, kam es zu diesem Aufstand in Gaza. Damals hat übrigens der junge Bush diesen historischen Satz gesagt, wir sind zwar als Demokraten immer für freie Wahl, das heißt aber nicht, dass wir das Ergebnis akzeptieren müssen. Das war ein kurzer Nachhilfeunterricht, wo wir im Sozialkundeunterricht irgendwie nicht aufgepasst haben. Weil da war auch immer das Ergebnis akzeptieren, der ganze Witz an freien Wahlen. Also der Ertrag, man muss gar nicht so lange rumrätseln über die amerikanische Rolle in diesem gesponserten Aufstand oder dem betreuten Bürgerkrieg. Die Gründe, warum der Assad, ich habe jetzt vor allem von den internen Gründen gesprochen, einem Staatswesen vorsteht, das sich in der Unbotmäßigkeit in Sachen Ausgleich mit Israel, was nichts anderes heißt wie Verzicht auf Golan und Anerkennung des jüdischen Staates als ewige Verhinderung der arabischen Nation, und zweitens als Bündnispartner des Iran, gegen den die amerikanische Kriegsdrohung auf dem Tisch liegt, auch wieder als eckige Klammer eine der erlesenen Schönheiten demokratischer Öffentlichkeit. Will niemand auffallen, wieso die bis auf die Zähne gerüstete Atommacht auf dieser Welt, Amerika, und wieso ein Staat wie Israel, der über Atomwaffen eigentlich illegal verfügt, weil er dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten ist, wieso die dem Iran Vorschriften machen wollen bezüglich seines Kernenergieprogramms, der übrigens überhaupt noch keine Atomwaffen hat, aber der mit einer Forderung konfrontiert ist, die es ihm verunmöglichen soll, überhaupt Kernenergie zu produzieren, weil es da immer als Kollateralnutzen die Möglichkeit der nuklearen Bewaffnung besteht. Das ist die eine Frage. Wieso das niemand für einen Widerspruch hält? Und die zweite, und die geht noch ein Stück tiefer. Woher kommt denn die instinktive Sicherheit des demokratischen Staatsbürgers, dass er sich vor iranischen Atomwaffen fürchtet, aber nicht vor amerikanischen? Und das sind die einzigen, die jemals echt eingesetzt worden sind. Aber die Bilder von Hiroshima und Nagasaki sind Geschichtsunterricht. Da wird nichts daraus gefolgert, dass hier tatsächlich eine einzige Macht es auf dieser Welt gibt, die so weit gegangen ist, um einen Krieg eher zu gewinnen, nicht bloß ein totales Massaker anzurichten, sondern über Jahrzehnte hinaus noch menschliches Leben extrem zu erschweren. Und das sind aber alle Menschen beruhigt, wenn nur die Amerikaner Atomwaffen haben und vor allem verhindern, dass irgendjemand anders sie kriegt. Also das sind die Funktionsmechanismen, wo man merkt, dass die demokratische Öffentlichkeit gar nicht merkt, wie sie immer schon Partei ergriffen hat und sich einbildet, sie würde ein neutraler Beobachter der Verhältnisse sein.